Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Multikulturell für Anfänger. Wie geht Verständigung über Kulturunterschiede hinweg? Darüber wollen wir in dieser Sendung sprechen mit einer Expertin für interkulturelle Kommunikation. Die stelle ich Ihnen gleich ausführlich vor. Schon mal herzlich willkommen, Frau Martius. Und willkommen, liebe Hörer, sagt Gabi Hafner. Wir sind ja via Internet, via Satellit mit der ganzen Welt vernetzt. Aber wenn ein Mensch vor uns steht mit einer Frage, mit dem wir uns nicht in einer gemeinsamen Sprache verständigen können, dann sind wir ganz schnell ziemlich ratlos. Das kann in der Fußgängerzone passieren, auf einer Reise oder auch bei der Arbeit mit Flüchtlingen. Wie können wir Verständigung über die Kulturen hinweg bewerkstelligen? Was steht dem Verstehen im Weg? Ist das nur die Sprache? Das wollen wir herausfinden in diesem Gespräch. Und unsere Expertin für dieses Thema ist Irene Martius. Willkommen.
Guten Tag.
Wie sind Sie denn auf das Thema Verständigung zwischen unterschiedlichen kulturellen Welten gestoßen?
Also ich habe angefangen als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache. Ich war selbst vorher lange im Ausland. Ich habe in Spanien ein Jahr Au-pair gemacht, direkt nach der Schule. Habe während des Studiums mehrere Monate im Goethe-Institut als Praktikantin mitgearbeitet in Brasilien. Und habe da ganz schnell festgestellt, man stößt überall, auch wenn man die Sprachen relativ gut beherrscht, doch auf Kommunikationsprobleme, Verständigungsprobleme, die nicht auf der sprachlichen Basis liegen, sondern wirklich tiefer liegen, die darin liegen, wie die Menschen miteinander umgehen, wie sie ihren Tag gestalten, wie sie sich mit Mimik und Gestik nonverbal ausdrücken. Also es gibt ganz, ganz viele Quellen, wo Missverständnisse auftreten können. Dann habe ich in meinen Kursen mit Menschen aus der ganzen Welt in Deutsch als Fremdsprachekursen, Integrationskursen, auch im Kindergarten mit Kindern, die mit Migrationshintergrund immer wieder festgestellt, dass viele große Probleme haben, die Deutschen und Deutschland zu verstehen. Nicht, weil sie die Sprache nicht können, sondern weil sie viele Reaktionen der Deutschen nicht richtig einordnen können. Und deswegen habe ich dann irgendwann begonnen, die Ausbildung zur Trainerin für interkulturelle Kompetenz zu machen, weil mich das einfach fasziniert hat, zu erfahren, warum sind wir so unterschiedlich? Woran liegt das? Warum haben wir uns andere Regeln im Miteinander angewöhnt oder kulturell bedingt erlernt?
Also ganz viel praktische Erfahrung und eigene Erlebnisse, auf denen diese Beschäftigung mit interkultureller Kommunikation fußt. Und davon können wir sicher profitieren in den nächsten beiden Stunden beim Thema Multikulturell für Anfänger. Und gleich wollen wir darüber sprechen, was außer der Sprache eben noch eine Rolle spielt bei der Kommunikation nach der Musik. Mit dem Thema Multikulturell für Anfänger. Wie geht Verständigung über Kulturunterschiede hinweg? Im Studio Irene Martius, Trainerin für interkulturelle Kommunikation und Sprachlehrerin. Wir feiern ja bald das Pfingstfest. An Pfingsten, da konnten die Jünger, so steht's im Evangelium, plötzlich in fremden Zungen, in fremden Sprachen reden und Menschen aus den verschiedensten Völkern hörten sie und konnten sie auch verstehen. Und zwar jeder Einzelne in der Sprache, die er eben verstand. Wir können ja nicht alle Sprachen der verschiedenen Menschen, denen wir begegnen, lernen. Frau Martius, was kann man lernen, um über die Kulturen hinweg zu Verständigung zu kommen?
Ich glaube, man muss vor allem auch lernen, dass Kommunikation nicht nur über die Sprache funktioniert, sondern ganz, ganz viel auch über nonverbale Kommunikation. Es gibt einen Satz, der heißt, wir können nicht nicht kommunizieren, den der bekannte österreichische Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick formuliert hat. Wir können, egal was wir machen, auch wenn wir gar nichts machen, wir kommunizieren immer mit unserem Partner gegenüber, über die Augen, über die Bewegungen, aber auch einfach durchs Schweigen natürlich kommunizieren wir. Es sind immer Signale, die wir aussenden. Und diese Signale, die beruhen immer auf dem, was wir selber an Einstellungen, Erfahrungen oder auch an Stereotypen im Kopf mitbringen. Und der Empfänger wiederum, der hat aber ganz andere Einstellungen im Kopf, ganz andere Bilder, ganz andere Stereotypen. Das heißt, er fängt dann erstmal wieder an zu dekodieren, diese Signale. Und dann kann man sich vorstellen, dass das nicht immer ganz reibungslos läuft und nicht immer genau das, was ausgesendet wurde, auch beim anderen wieder ankommt.
Können Sie uns da ein Beispiel geben?
Ich glaube, oft genug passiert es in der Kommunikation zwischen Mann und Frau. Die Frau fährt mit dem Auto und der Mann sagt zu der Frau, die Ampel ist grün. Die Frau kann jetzt verschiedene Sachen verstehen. Sie kann verstehen, klar, die Botschaft ist, die Ampel ist grün. Okay, das sehe ich auch. Sie kann aber auch verstehen, was will der mir damit sagen? Er will vielleicht sagen, fahr mal ein bisschen schneller. oder du trödelst wieder oder guck nicht auf dein Handy. Also es kann auch eine Botschaft darüber hinaus sein. Also fängt die Frau an, schon wieder zu interpretieren. Und so ist eben die Kommunikation ja allein schon zwischen Deutschen sehr, sehr schwierig. Es kann natürlich auch sein, dass sie das als Angriff empfindet und dementsprechend eben auch aggressiver wieder zurückreagiert. Und so fangen schon die ersten Kommunikationsschwierigkeiten an.
Ja, und am Ende wird die Ampel über diesen Kommunikationsschwierigkeiten rot und keiner merkt.
Ja. Wenn dann die interkulturellen Komponenten noch dazukommen, wird es ja noch schwieriger, weil dann noch weniger zu verstehen ist, was will er damit sagen. Also zum Beispiel ein Asiat.
Man ist auch unsicherer beim Entschlüsseln dieser Botschaft.
Genau, man kann die noch weniger entschlüsseln. Also wenn ein Asiat dann zum Beispiel, ich biete ihm einen Tee an und der Asiat sagt, nein, danke, ich möchte keinen Tee, ist es für mich ganz klar, der andere möchte jetzt keinen Tee. Also stelle ich die Tasse wieder weg und stelle die Teekanne wieder aufs warme Stöfchen und denke mir, okay, dann geht's ihm auch so gut. Der Asiate wundert sich, dass ich aber diesen Tee jetzt wieder wegstelle und denkt, was ist das denn? Ich habe doch nur das getan, was ich für als höflich empfinde. Ich muss erstmal ablehnen, weil ich will ihm ja auch keine Arbeit machen und auch nicht irgendwelche extra Mühen. Also habe ich gesagt, nein, danke. Jetzt ist der Tee weg. Ich empfinde das als unhöflich, als eine Unverschämtheit, dass der mir jetzt keinen Tee einschenkt. Und der Deutsche wundert sich, dass es plötzlich umkippt, weil der Asiate eigentlich davon ausgeht, dass er jetzt mindestens noch ein zweites und drittes Mal gefragt wird, ob er nicht vielleicht doch Tee möchte, bis er dann irgendwann ganz zögerlich Ja sagen darf.
Das ist ja wie beim total verklemmten Kaffeetrinken mit der Schwiegermama in Spe.
Naja, hoffentlich nicht bei uns.
Genau. Aber vielleicht sind wir auch nicht mehr so sensibel für solche Situationen, weil wir eigentlich immer versuchen, alles relativ locker zu gestalten und solche Hürden gar nicht aufzubauen zwischen uns.
Wenn sie interkulturell sind, merken wir diese Hürden ja eventuell gar nicht. Wir merken das ja gar nicht. Wir halten das eben für ganz selbstverständlich, dass wenn der andere Nein sagt, ich möchte nicht, dann ist das eine klare Aussage, die wir gut verstehen. Und deswegen stellen wir den Tee auch beiseite und merken gar nicht, dass wir dem anderen damit schon wehtun. Also ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, das wirklich zu erspüren.
Also es gibt außer der Sprachbarriere eine ganze Menge Hürden und wie man die aus dem Weg stellen kann oder zumindest flacher machen kann, darüber sprechen wir gleich weiter bei Einfach Leben. Wie geht Verständigung über Kulturunterschiede hinweg? Multikulturell für Anfänger sozusagen. Ein kleiner Schnellkurs diese Woche bei Einfach Leben. Unsere Expertin ist Irene Martius, Trainerin für interkulturelle Kommunikation und Sprachlehrerin. Woran scheitert das Verstehen, die Kommunikation? Sie haben ja schon erklärt, dass es nicht nur an der Sprache liegt. Ist es einfach etwas, was in uns so einprogrammiert ist, wie man bestimmte Situationen deutet?
Ja, vielleicht ist eine Art des Programmierens. Es ist ein Erlernen. Wir haben viele Dinge erlernt von Kind auf. Wir sind damit aufgewachsen, wie man in verschiedenen Situationen reagiert und wie man damit umgeht. Das hat damit zu tun, dass wir uns auch eine Art Koffer packen müssen mit Umgangsnormen, so dass wir dann nicht jedes Mal wieder neu überlegen müssen, was muss ich jetzt tun und was will der mir damit sagen und wie kann ich jetzt reagieren, sondern es sind eben viele erlernte Verhaltensformen, die wir praktisch instinkthaft benutzen. Also wir wissen, wir denken gar nicht mehr darüber nach, wie wir reagieren. Also wenn mich jemand fragt, wie geht es dir, dann weiß ich muss antworten, danke, mir geht's gut. Oder ich sage aber auch, in meiner Kultur kann ich auch sagen, ach, heute geht's mir eigentlich nicht so gut. Und dann erwarte ich auch ein bisschen, dass der andere vielleicht auch mal nachfragt, dass er dann mal fragt, ach, warum, wie geht's dir denn, was ist passiert? Das wäre zum Beispiel in anderen Kulturen schon wieder ein schwieriger Punkt, wenn ich an das amerikanische How are you denke. Wenn ich das einfach übersetze in wie geht es dir, liege ich schon falsch. Das How are you wird nur benutzt als Hallo. Und dann geht man ganz schnell weiter und der andere ruft noch ein Fein vielleicht hinterher, aber es ist auch nur ein Hallo. Und wenn ich jetzt glaube, der würde wirklich sich nach meinem Befinden erkundigen, bin ich schon das erste Mal enttäuscht, weil der natürlich nicht reagiert.
Das interpretieren wir dann als die amerikanische Oberflächlichkeit.
Genau das ist es, genau. Das ist dann diese amerikanische Oberflächlichkeit und da haben wir dann gleich das erste Stereotyp auch wieder ausgepackt aus dem Kopf und denken, okay, ich wusste ja schon immer, die Amerikaner sind ziemlich oberflächlich und eigentlich interessieren die sich überhaupt gar nicht für mich. Dass sie dieses Interesse bringen, einfach auf einer anderen sprachlichen Basis machen, aber eben nicht über das How are you, wie wir das machen, das weiß ich in dem Moment natürlich nicht, ne? Ein ähnliches Beispiel hatte ich mal in Brasilien. als mich eine Bekannte beim Verabschieden einlud, mal bei ihr zu Hause vorbeizusehen und komm mich doch mal besuchen, sagte. Und ich dachte, ach, das ist aber schön, ja, da würde ich gerne mal hin. Die wohnt in Belo Horizonte, das kannte ich noch nicht. Sag ich, ja, gerne, ich komme dann mal vorbei. Und dann habe ich also doch tatsächlich, als ich auf der Rundreise war, bei ihr telefonisch versucht, vor mich mal anzumelden und merkte dann gleich, irgendwas läuft hier schief. Also sie war so schweigend und erschrocken über meinen Anruf auch, dass ich also sofort merkte, irgendwas passt hier nicht und habe dann auch gleich versucht, da wieder rauszukommen aus der Situation und gleich gesagt, okay, also ist auch kein Problem, ich fahre dann auch morgen gleich wieder weiter. Aber ich war sehr enttäuscht, weil ich dachte, die hat mich eingeladen, ich sollte vorbeikommen und jetzt offensichtlich doch nicht das Interesse daran.
Haben Sie die Lösung rausgekriegt?
In dem Moment nicht. Eigentlich erst durch meine Trainings später und das durch das längere mit Auseinandersetzen, dass ich jetzt ganz klar weiß, das ist keine Einladung nach Hause, wenn ein Brasilianer sowas sagt, sondern es ist auch nur eine Höflichkeitsäußerung, die mir sagen will, es freut mich, dass ich dich kennengelernt habe, das war toll. Mehr darüber hinaus geht es nicht. Und wenn ich dann wirklich vor der Tür stehe plötzlich, dann ist das einfach eine Situation, aus der beide ganz schwer rauskommen, weil dann auch wiederum der Brasilianer oder die Brasilianerin kaum sagen kann, nee, das war jetzt nicht so gemeint und eigentlich habe ich jetzt gar keine Zeit und es ist ja schön, dass du da bist, aber es passt mir jetzt nicht, weil das wäre ein negativ damit umgehen, also ein Nein sagen, was dann auch wieder ganz schwierig ist, was dann auch was mit Gesichtsverlust schnell zu tun hat und ja, also nicht so einfach.
Wie kann man sich in solchen Situationen behelfen, solange man den Code nicht knacken kann? Einfach sich locker machen, freundlich bleiben und flexibel reagieren?
Genau, das ist es. Freundlich bleiben, flexibel reagieren und es bloß nicht persönlich nehmen. Bloß nicht gleich irgendwie meinen, der will mir jetzt etwas, sondern wirklich es vielleicht einen Moment sacken lassen, einen Schritt zurücktreten aus der Situation und sich überlegen, woran kann es gelegen haben. Man kommt oft nicht auf das Ergebnis, aber ich glaube, es hilft einem viel, wenn man überlegt, der will mir bestimmt persönlich nichts Böses, aber irgendwas hat jetzt hier einfach kulturell nicht gepasst.
Wie man solche interkulturelle Kommunikation trainieren kann, mehr darüber lernen kann, warum es manchmal nicht funktioniert und wie es funktionieren kann, darüber erfahren wir von Irene Martius gleich mehr nach der Musik und den Kirchennachrichten.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebensfragen mit Gabi Haffner.
Was ist interkulturelle Kommunikation und wie kann man sie lernen? Darum geht's bei Einfachleben. Diesmal im Studio ist bei uns Irene Martius, die Seminare gibt auf diesem Gebiet. Wenn Sie solche Trainings geben für interkulturelle Verständigung, wo fangen Sie da an?
Wir fangen immer bei uns selbst an. Ich habe von Edith Stein mal so einen schönen Satz gelesen, der sagt, nur wer sich selbst als Person, als sinnvolles Ganzes erlebt, kann andere Personen verstehen. Und das ist eigentlich das, worauf die Seminare aufbauen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns erstmal selber verstehen lernen. Das heißt, wo kommen wir her? Wo ist unsere Identität, unsere Kultur? Was sind unsere Werte? Was macht uns aus? Was macht unser Miteinander aus? Da werden wir ganz, ganz viel Zeit erstmal drauf widmen, überhaupt zu schauen, wo stehen wir, damit man eben später von der Basis aus dann wirklich auch andere verstehen kann. Da machen wir auch viel mit interaktiven Spielen, so dass man es auch immer wieder plastisch am eigenen Leib erfährt. Wie gehe ich mit Zeit um? Wie gehe ich mit Nähe und Distanz um? Ist es mir angenehm, wenn ein Mensch direkt neben mir sitzt oder habe ich gerne, wenn mich jemand mit Backenküsschen begrüßt oder gebe ich lieber die ausgestreckte Hand ganz weit. Also einfach, dass man auch selber so ein bisschen Gespür dafür kriegt, was tut mir gut, wo fangen Gefühle an, die mir fremd sind und die mir unangenehm sind und die mich stören, die dann eben auch dazu führen können, dass ich jemanden nicht mag, dass ich sofort irgendwelche Antipathien entwickle gegen jemanden. Das sind so die ersten Schritte und darüber geht's dann eben wirklich, dass wir vor allem auch lernen müssen, uns andere Kulturen anzuschauen, was macht unsere Kultur aus im Vergleich zu anderen Kulturen, wo unterscheiden sie sich und da gibt es eben eine Art Kulturgrammatik, nennt man das, also ähnlich wie eine Sprache, sagt man, ist Kultur auch nach einer Grammatik aufgebaut, man hat versucht, es in eine Grammatik zu fassen, um einfach besser damit umgehen zu können mit verschiedenen Kulturstandards, mit verschiedenen Orientierungen, Wertorientierungen, die eine Kultur ausmacht. Da wird dann zum Beispiel geübt, wie gehe ich mit Zeit um, wie gehe ich mit Raum um, aber auch, wie sind Familienstrukturen organisiert, ist da Familie, bedeutet das Mama, Papa, Kind oder bedeutet Familie auch Großonkel, Großtante und sonst wer noch alles, wie viel darf das einzelne Individuum oder wie viel muss es sich an die Gemeinschaft anpassen? Das sind alles ganz wichtige Fragen auch. Wie gehen Männer und Frauen miteinander um? Was ist, wie ist Macht und Hierarchie in der jeweiligen Kultur strukturiert? Wie wichtig ist es? Ganz wichtig ist auch im Rahmen der Kommunikation zu schauen, wie kommunizieren wir eher direkt oder indirekt? Das heißt, drücken wir direkt aus, was wir möchten mit Ja und Nein? Das heißt, wir sagen es und wir möchten es auch so verstanden wissen. Oder sind wir eher welche, die blumig drumherum reden? Wir Deutschen sagen immer so, jetzt komm endlich auf den Punkt, damit wir genau wissen, was Sache ist. Also wir tun uns ganz schwer damit, wenn jemand immer drumherum redet. Also da kann es große Probleme geben, gerade auch im Wirtschaftsbereich, wenn dann Teams zusammensitzen, ist das ein ganz, ganz wichtiges Trainingsziel, diese unterschiedlichen Kommunikationsarten auf eine Basis zu stellen. Dann kann man sich auch überlegen, was ist ein Kulturschock? Wer hat sowas schon mal erlebt? Kann man dagegen was machen? Oder kommen wir alle irgendwann in so eine Phase des Kulturschocks, wenn wir mit Fremdheit konfrontiert werden? Fremdheit hatte ich gerade schon gesagt, eben dieses Gefühl für was ist mir fremd, ab wann ist mir etwas fremd, das zu erfahren und dann auch das theoretisch zu wissen, wo beginnt Fremdheit für mich, wo hört sie auf und wann macht sie mir Angst und wann ist es etwas, was ich auch als schön und exotisch und sehr interessant empfinde. Weil das ist ja das, was wir zum Beispiel auf Reisen, wenn wir reisen, kann Fremdheit ja was ganz Tolles sein. Es ist spannend und es ist exotisch und es ist neu und wir finden es aufregend. Aber es kann eben auch schnell kippen, wenn uns Fremdheit zu nahe kommt.
Ja, man möchte sich auch einfach wohlfühlen können noch mit der Exotik.
Genau, und solange wir die ein bisschen auf Distanz halten können, ist das alles in Ordnung. Aber wenn sie uns zu nahe kommt, und das ist das vielleicht jetzt auch, was mit den Flüchtlingen passiert, da kommt uns die Exotik plötzlich ins eigene Land, dann fängt es an, doch auch ein bisschen Angst zu machen, ne? Weil man dann irgendwie den Alltag mit dieser Exotik gestalten muss und das ist dann wieder was anderes, ne?
Darüber werden wir in der zweiten Stunde von Einfach Leben auch noch ausführlicher reden. Diese Kulturgrammatik kann helfen, dass man so eine fremde Kultur auch sozusagen in Bausteinen zu fassen bekommt und kann helfen, dahinter zu kommen, was uns fremd ist in einer anderen Kultur, wie sich das praktisch auswirkt oder wie man das auch verändern kann. Darüber spreche ich mit Irene Martius nach der Musik. Multikulturell für Anfänger, wie geht Verständigung über Kulturunterschiede hinweg? Es gibt ja nun mal nicht die eine internationale Sprache, in der wir mit allen kommunizieren können. Und wir haben von meinem Studiogast, von Irene Martius, ja auch schon gelernt, dass es gar nicht nur, bei weitem nicht nur an der Sprache liegt. Sind es eigentlich auch die Vorurteile anderen gegenüber, die die Kommunikation schwierig machen?
Die machen sie bestimmt schwierig, zumal wir uns oft der Vorurteile gar nicht bewusst sind. Und gerade wenn wir meinen, wir gehen vorurteilsfrei rein, ist es vielleicht gerade besonders falsch, weil wir sie immer im Kopf haben und immer mit uns mittragen. Ich hatte anfangs ja gesagt, sie sind so eine Art Filter, durch die wir im Prinzip unsere Kommunikation immer einmal durchziehen. Und Stereotypen sind aber auch nicht nur was Negatives. Also sie haben auch ganz sehr, sehr wichtige positive Funktionen. Wir brauchen sie eben als eine Art schnelle Erklärungsmuster für Sachen, die uns fremd sind, mit denen wir im Moment nicht umgehen können, die uns erstmal das Umgehen aber auch erleichtern, weil wir versuchen immer, das, was gerade passiert, irgendwo einzusortieren und wir können das immer nur einsortieren in Sachen, die wir bereits kennen. Und wenn es dann Stereotypen sind, die wir kennen, sortieren wir es halt erstmal da rein. Also geht es später eigentlich nicht unbedingt darum, Stereotypen wegzunehmen. Das ist ein Prozess, der ist fast unmöglich. Stereotypen, die da sind, die verlieren sich über ganz, ganz lange, lange Zeit eigentlich praktisch gar nicht.
Wie geht man dann damit um?
Man kann eben nur lernen, immer wieder sich bewusst zu machen. Ich scheine da wieder irgendein festes Bild zu haben, in das ich gerade die Situation einsortieren will, um dann einfach einen Schritt zurückzugehen wieder und zu schauen, ob das jetzt wirklich so ist oder ob das nur eine sogenannte sich selbst erfüllende Prophezeiung ist. Was machen wir für ein Beispiel? Es gibt zum Beispiel diesen Ausdruck, kaum gestohlen, schon in Polen. Das hat sich jetzt so als Stereotyp festgesetzt. Und sobald man irgendwo eine Geschichte liest, dass ein Auto verschwunden ist und vielleicht in Richtung Osten kommt, sofort dieser Spruch in einem Kopf wieder hoch und man denkt, ja, habe ich es nicht gewusst. Das war doch ganz klar, dass das so ist.
Es gibt ja auch viele herrliche Witze darüber, die mit solchen Stereotypen arbeiten.
Ja, klar. Das ist natürlich auch irgendwie eine lustige Sache, weil man schon auch weiß, dass man damit spielt, mit diesen Schubladen, die man da aufmacht. Aber es ist natürlich immer gefährlich, weil man muss sich eben immer wieder dieses bewusst machen, es passt eben nicht jeder da rein. Es ist jeder trotzdem ein Individuum, jeder ist eine Person. Und das lernt man eben langsam zu unterscheiden. Deswegen ist es in den Trainings ganz wichtig, dass man übt, trainiert, erstmal eine, man nennt es wertneutrale Beobachtung zu machen. Ich beobachte die Situation und versuche jede Wertung rauszunehmen, was nicht leicht ist, weil man eben immer wertet, wenn man irgendwas beobachtet. Es geht eine Frau auf der Straße entlang, dann fängt man sofort an, ach, die hat aber eine tolle Frisur oder was, auf was für komischen Schuhen läuft die denn da rum? Also man ist immer dabei zu werten, wenn man irgendwas beobachtet. Und das ist wirklich ganz, ganz schwer.
Also da aber, muss man quasi eine zweite Ebene in seinem Kopf einziehen, aber das ist ganz schön kompliziert.
Aber nur wenn ich das schaffe, kann ich irgendwann dann auch dahinter zurückgehen, dass ich eben durch diese wertneutrale Beobachtung versuche, das zu verstehen und dann erst langsam zu interpretieren und die Bewertung wirklich ganz, ganz am Schluss, wenn überhaupt noch lasse oder vielleicht sogar auch stehen lasse und gar nicht bewerte.
Also man müsste sich ein Stück weit von all den wunderbaren Preußen- und Bayern-Klischees verabschieden können und den Ossi-Wessi-Vorurteilen, die wir ja auch so ein bisschen genussvoll pflegen.
Ja. Ja, klar, sicher. Auch in Deutschland haben wir schon genug interkulturelle Problematiken. Also dafür muss man gar nicht so weit gucken. Und sogar ist es oft noch viel schwieriger, damit klarzukommen, wenn man glaubt, der Schweizer ist doch unser Nachbar. Oder eben auch die Engländer sind doch alles Europäer. Aber genau das ist oft ein Trugschluss, wenn man meint, nur weil die unsere Nachbarn sind, verstehe ich die besser als jemand, der aus Afrika oder aus Ägypten oder sonst woher kommt, weil der ist so weit weg, der muss so vollkommen anders ticken als wir. Da setzt man sofort eine neutralere Haltung an und beobachtet erstmal viel mehr, weil einem das so fremd ist, dass man schon automatisch nicht sofort versucht, es einzusortieren. Aber bei Europäern, die uns nahe sind, ist man eben viel schneller da, dass man sagt, naja, die kenne ich ja, die sind so und so und so und so und eigentlich uns auch gar nicht so unähnlich in vielen Dingen und da passieren oft ganz viel schlimmere Missverständnisse, weil man da viel unsensibler ist. Und Sensibilität ist eben auch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort sozusagen, das ist das, was man lernt, Sensibilität oder noch weiter gestreckt sagt, nennt man das dann vielleicht auch Empathie. Das ist was man lernen muss, Empathie den Menschen gegenüber anzubringen.
Das heißt, jemanden wirklich sehr offen zu begegnen.
Sehr offen zu begegnen, bereit sein, sich in ihn einzufühlen, mitzufühlen und in ihn einzudenken auch ein bisschen.
Ob das nicht vielleicht sinnvoll wäre, dass man das schon von klein an trainiert, das möchte ich Irene Martius zum Schluss der ersten Stunde noch fragen. Multikulturell für Anfänger, wie geht Verständigung über Kulturunterschiede hinweg? Irene Martius ist zu Gast im Studio, sie ist Trainerin für interkulturelle Kommunikation. Da muss man ja schon wirklich eine ganze Menge eigentlich eintrainieren, um offen und wertneutral, wie Sie erklärt haben, Fremden zu begegnen. Es gibt heute so viele Menschen, die im Laufe ihres Lebens in verschiedenen Ländern leben. Wäre es nicht sinnvoll, wenn man sowas tatsächlich schon relativ früh lernt? Sie haben ja auch erwähnt anfangs, dass Sie auch in Kindergärten solche Trainings schon machen. Mhm.
Ja, das wäre natürlich ganz fantastisch. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Ich denke da immer gerne an den Satz von Jesus zurück, der sagte, ihr müsst werden wie die Kinder. Weil die Kinder gehen da ganz selbstverständlich viel selbstverständlicher und viel leichter mit um, mit verschiedenen Kulturen in der Kita, verschieden kulturelle Kinder, die zusammenkommen. Sie merken schon, der ist ein bisschen anders als ich, aber das ist erstmal noch kein Problem für sie. Sie sind da ganz offen dem gegenüber und finden das erstmal nur interessant und versuchen herauszufinden, was sie von ihm auch übernehmen können oder woran liegt es, dass der anders ist. Also Kinder sind da ganz, ganz offen und eigentlich müsste man das viel mehr nutzen, dass diese Offenheit da ist und das unterstützen, dass das einfach mitzunehmen für ihr gesamtes Leben, ja.
Frau Martius, wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Sie haben seit einiger Zeit auch ein ehrenamtliches Betätigungsfeld, nicht Ihr einziges, muss man sagen, für das interkulturelle Verständigung ganz dringend gebraucht wird. So dringend wie selten woanders. Sie betreuen Flüchtlinge und es gibt ja Gott sei Dank viele andere ehrenamtliche Helfer auch auf diesem Feld. In der zweiten Stunde von Einfach Leben wollen wir von Ihren Erfahrungen profitieren, wie Verständigung mit Flüchtlingen vielleicht einfacher wird. Nach den Nachrichten hören Sie uns wieder.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben.
Hallo und willkommen zur zweiten Stunde von Einfach Leben. Unser Thema ist interkulturelle Verständigung, Begegnung über Kulturgrenzen hinweg. Dass man dafür erst einmal ganz genau hinschauen, hinhören muss bei den eigenen Prägungen, das hat unser Studiogast uns zuvor schon an vielen Beispielen erklärt. Irene Martius ist bei uns im Studio, sie ist Sprachlehrerin und Trainerin für interkulturelle Kommunikation und ich bin Gabi Hafner. Willkommen nochmal, Frau Martius.
Hallo, Frau Hafner.
Und wir beide freuen uns, dass Sie uns hören. Zum Alltagsproblem wird die interkulturelle Verständigung ja im Umgang mit Flüchtlingen, mit denen man in der Regel keine gemeinsame Sprache hat. Ich Deutsch, du Flüchtling, so könnte man diese zweite Stunde vielleicht überschreiben. Es ist ja das, was am ersten und am stärksten von Flüchtlingen gefordert wird. Die sollen Deutsch lernen und dann sind sie so, wie wir sie brauchen können. Dann können wir anfangen, mit denen was zu tun. Ist es wirklich so entscheidend, eine gemeinsame Sprache zu haben oder liegt es eher daran anfangs, dass die Flüchtlinge überhaupt ganz andere Dinge erfahren müssen, um hier klarzukommen?
Also dieses Sie sollen Deutsch sprechen, würde ich fast umdrehen erstmal als Sie wollen Deutsch sprechen. Also das ist sogar gerade bei den Flüchtlingen ganz, ganz stark zu beobachten. Das ist das erste Anliegen, was sie haben, was sie auch an uns gerichtet hatten, als letztes Jahr das neue Haus in Putzbrunnen eröffnet wurde. Die ersten Bewohner drin waren. Das erste, was sie uns fragten, waren, wann kriegen wir Deutsch, 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 Deutsch? Wann fangen wir endlich an? Sie merken einfach, sie können sich nicht bewegen im Land. Sie können sich mit den Leuten nicht unterhalten. Sie wissen nicht, was mit ihnen passiert. Sie wissen nicht, wie es morgen weitergeht. Und wenn dann noch die Sprache fehlt und sie sich nicht verständigen können, fühlen die sich absolut hilflos. Und das ist natürlich eine Situation, in der keiner gerne ist. Deswegen ist ihr ganz, ganz großer Wunsch, sofort Deutsch zu lernen. Aber leider ist das ja nicht immer gleich so möglich, weil das eben auch noch in Deutschland nicht gewollt ist, dass jeder von Anfang an Deutsch lernt. Und immer noch so ist, dass vor allem die anerkannten Flüchtlinge erst einen Sprachkurs kriegen. Und das kann unter Umständen Monate oder sogar Jahre dauern, in denen sie in Deutschland sind und sprachlos warten müssen.
Und da sind Sie besonders angewiesen auf Menschen, die sich ein bisschen damit auskennen, wie man trotzdem miteinander kommunizieren kann. Darüber sprechen wir gleich weiter bei Einfach Leben. Multikulturell für Anfänger, interkulturelle Verständigung, das ist unser Thema bei Einfach Leben. Und jetzt in der zweiten Stunde sprechen wir vor allem über Verständigung mit Flüchtlingen, wo die Sprachbarriere oft ziemlich lange im Weg steht. Warum? Das haben Sie gerade erklärt, Frau Martius. Sie tun sich mit ihrem trainierten Blick bestimmt leichter als andere Helfer, Geduld aufzubringen für die neu hier Angekommenen. Welche Einstellungen können einem denn helfen am Anfang, damit man wirklich auch signalisiert, ich bin für dich da und ich will dir Gutes, du kannst gerne das in Anspruch nehmen?
Ich habe gerade letzte Woche eine ganz nette Erfahrung da wieder gemacht, die mir das bewusst gemacht hat, wie das funktioniert. Ich kriege den Anruf von einer franziskanischen Nonne beziehungsweise Vermittlungsperson, die mir erzählt, diese Nonne möchte gerne Deutsch lernen. Die ist in Deutschland, die für ein paar Wochen hilft irgendwo aus, ob ich ihr nicht irgendwie helfen könnte. Und dann habe ich sie mit in diesen Kurs für Anfänger in der Putzbrunner Unterkunft mitgenommen. Und das war ganz wunderschön. Also sie hat sich da sehr wohl gefühlt gleich unter den Flüchtlingen, erzählte dann mir auch, dass sie in Afrika und in Italien schon viel mit Flüchtlingen zusammengearbeitet hatte. Und das merkte man eben auch an ihrem Umgang, den sie mit denen hatte. Also die ist da ganz schnell mit denen warm geworden. Hatte mich aber vorher am ersten Tag gefragt, also sie sprach Spanisch und weil ich auch Spanisch spreche, hatten wir gleich eine Kommunikationsebene sozusagen. Hat sie mich gefragt, sag mal Irene, wie redest du eigentlich mit denen, wenn ihr eigentlich noch gar keine gemeinsame Sprache habt? Und dann habe ich ihr nur gesagt, das wirst du schon gleich sehen, wenn du da im Kurs bist. Das geht ganz schnell, dass du eine Ebene findest. Und dann habe ich sie einfach mal gelassen und am nächsten Tag, sie ist dann nach dem Kurs gleich länger da geblieben im Haus und am nächsten Tag kam sie auf mich zu und sagte, du Irene, da diese alte Irakerin, die hat mir gestern ihre gesamte Fluchtgeschichte erzählt und alles, was ihr passiert ist, das ist ja schrecklich, was sie für ein Schicksal hat. Ich habe ihr dann ein bisschen Gitarre vorgespielt und wir sind dann noch länger beim Kaffee zusammengeblieben. Da habe ich sie gefragt, ja und, wie ging es? Du hattest doch keine gemeinsame Sprache. Sie wusste jetzt so keine Antwort direkt drauf, aber die Antwort ist ganz klar. Die Irakerin ist auch Christin, geflohene Christin. Sie hat in der Nonne gleich einen Kompagnon sozusagen gesehen. Sie hat da gleich eine Gemeinsamkeit gefunden und hat gleich gewusst, okay, da haben wir eine Basis, auf der wir uns sowieso schon mal treffen. Dann die Musik war für sie eine ganz schnelle Basis mit der Gitarre. Und wie man dann eine Geschichte erzählt, das geht mit Händen und Füßen und mit Dokumenten und mit Bildern und mit ein paar Wörtern, die international sind, die man auch versteht, so dass in der Tat diese Nonne die komplette Fluchtgeschichte von dieser Irakerin erzählt gekriegt hat. Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Also wichtig ist zu suchen, wo sind Gemeinsamkeiten. Darauf muss man aufbauen, auf Gemeinsamkeiten. Und das muss nicht die Sprache sein. Es kann sein, dass ich eine Gemeinsamkeit habe mit einer Frau, weil die auch Mutter ist wie ich. Oder mit einem Mann, weil der auch Volleyball spielt wie ich. Also, oder eben Männer untereinander, weil sie eben Fußballfans sind und daran ihre Gemeinsamkeit finden. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache zu schauen. Wo finden wir irgendwo eine Gemeinsamkeit? Und die findet man immer, eine Gemeinsamkeit. Und da kann man dann drauf aufbauen.
Dass die Flüchtlinge sich geradezu danach sehnen, endlich Deutsch lernen zu können. Das hat Irene Martius uns vorher gerade geschildert. Welche Erfahrungen sie macht in ihren Sprachkursen, das erzählt sie uns nach der Musik. Multikulturell für Anfänger, das ist unser Thema diese Woche. Wie geht Verständigung über Kulturunterschiede hinweg? Was muss man darüber wissen, wenn es um Kommunikation mit Flüchtlingen geht? Irene Martius ist unser Studiogast. Sie ist Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache und Trainerin für interkulturelle Kommunikation. Deutsch lernen, das ist ja das große Gebot für Flüchtlinge. Wie schwierig ist dieser Prozess?
Also ganz wichtig ist natürlich der Sprachkurs dann. Also da geht gar nichts drum herum, dass sie die deutsche Sprache lernen. Und das wissen sie auch und das ist ihnen auch bewusst. Bei vielen Flüchtlingen kommt nun im Vergleich zu anderen Zuwanderern oft hinzu, dass sie keine oder sehr geringe Schulbildung haben. Diejenigen, die große, gute Schulbildung haben, die kommen natürlich auch. Die werden relativ schnell in Kurse vermittelt. Die kommen in irgendwelche Arbeitsvorbereitungskurse oder können auch schon studieren und gehen in irgendwelche Anerkennungsverfahren ihrer Hochschulzugangsberechtigungen. Da ist es relativ problemlos. Aber wo eben wirklich die Bildungsbasis relativ gering ist, die sie mitbringen, oder sogar Analphabeten. Ich habe einen Analphabetenkurs jetzt in Putzbrunn angefangen. Da ist es natürlich noch mal schwieriger, weil man, ich glaube, am besten auch da wieder zurückgeht auf möglichsten Umgang wie mit Kindern, seid wie Kinder. Man muss fast davon ausgehen, alles zu hinterfragen. Es gibt keine Selbstverständlichkeiten. Egal, was ich für selbstverständlich halte, man muss es immer hinterfragen und schauen. Also sei es, dass ich erkläre, da haben wir Wohnungsanzeigen gelesen, damit sie sich orientieren können. Eine Wohnungsanzeige lesen, ja, was ist Kaltmiete, was ist Warmmiete oder was ist eine Quadratmeterangabe? Das sind einfach Sachen, dann laufen wir den Raum ab und schauen mal, ob die dann verstehen und dafür ein Gefühl kriegen, wie groß so ein Raum ist und dass man das messen kann und dass es dafür Zahlen gibt. Und das sind ganz, ganz viele Dinge, die wir so völlig als normal hinnehmen. Da muss man bei vielen wirklich ganz, ganz vorne anfangen.
Was sind dann kleine Erfolgserlebnisse?
Oh, die gibt's täglich, kleine Erfolgserlebnisse. Das ist
oder auch große.
Ja, das ist, wenn man merkt, sie können sich selbstständig orientieren immer mehr. Also den Fahrplan lesen, den Bus alleine nehmen. Irgendwann wissen sie, wie man eine Fahrkarte löst und dann eben immer stückchenweise selbstständiger werden und eben auch nicht immer einen Begleiter zum Arzt wieder brauchen. Und ja, und man merkt es einfach, dass sie dann anfangen, auch immer lockerer zu werden. Plötzlich fangen sie an, auch mit Ironie zu spielen. Das finde ich so lustig, wie sie dann mit ganz wenigen Worten, wo ich dann denke, warum sagt er das denn jetzt? Und dann lacht er ganz feste und will mich eigentlich nur auf den Arm nehmen. Und da denke ich, Wahnsinn, wie wenig Worten. Der versucht jetzt einfach da so eine witzige Situation daraus zu machen. Sie lernen mit wahnsinnig viel Engagement und was man wirklich braucht, ist viel, viel Geduld. Viel, viel Geduld, weil viel geht wirklich einfach übers Hören und übers Sprechen, muss man sich immer wieder bewusst machen. Wenn ich anfange, irgendwelche grammatikalischen Strukturen erklären zu wollen, ist es eigentlich schon zu weit. Ich muss mit Händen und Füßen und mit meinem ganzen Körper einen Satz versuchen, einen deutschen Satz vorzutanzen quasi, den sie dann auch mittanzen. Das Verb wandert dann einmal quer durch den Raum, bis sie dann wissen, wo das Verb hingehört. Also es ist wirklich ein sehr, sehr plastischer Unterricht, den man mit ihnen macht. Man muss sich einfach vorstellen, viele haben Sprachen nie mit irgendwie einer Grammatik gelernt oder mit dem Vokabellernen, sondern entweder nur ihre Muttersprache oder viele können noch mehrere Sprachen, gerade die Afrikaner können oft ganz, ganz viele Sprachen, aber selten in schriftlicher Form oder wirklich mit Grammatik, sondern nur durchs Hören. Und das ist natürlich eine Art des Lernens, die wir hier in Deutschland überhaupt nicht gewohnt sind.
Ja, es ist so eine grundsätzliche Neuanfangssituation, die wir eigentlich fast gar nicht erleben.
Ja, naja gut, das ist eben aber auch wieder wie Kinder im Kindergarten. Wenn da verschiedene Sprachen aufeinander kommen, die nehmen ganz schnell auch was von den anderen von ihren Sprachen auf. Und wenn man dann gemeinsam irgendwie Lieder auf Italienisch singt, können auch die deutschen Kinder plötzlich Lieder auf Italienisch singen. Also das geht, wenn man das auch bei unseren Kindern von klein auf trainiert, geht es da auch sehr gut.
Soweit also Erfahrungen aus dem Sprachunterricht für Flüchtlinge. Ehrenamtliche Helfer, die Flüchtlinge im Alltag unterstützen, die müssen ja auch vermitteln zwischen unserer Kultur, unseren Gepflogenheiten, zum Beispiel Pünktlichkeit und das auch oft eben ohne eine sprachliche Brücke zu haben. Wie man in solchen Situationen nicht nur Verständigung hinbekommt, sondern auch Verständnis hat, das frage ich Irene Martius nach der Musik und den Kirchennachrichten.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Über Verständigung, über Kulturgrenzen hinweg sprechen wir bei Einfach leben. Und die ist besonders gefragt, wenn man mit Flüchtlingen arbeitet oder in einem Helferkreis für Flüchtlinge ist, wie Irene Martius, unser Studiogast. Sie sind als Trainerin für interkulturelle Verständigung natürlich in einer besonderen Situation, weil sie viel darüber wissen, was da alles abläuft in den Köpfen und unbewusst, wenn man mit Menschen versucht zusammenzukommen, die aus einer anderen Kultur kommen. Da geht es vielen anderen Helfern bei Ihnen im Kreis und vielen anderen natürlich weniger gut. Wie erleben Sie das?
Ich merke schon, wenn jemand das Gefühl hat, da läuft irgendwas nicht richtig, dass ich eher versuche, darauf hinzuweisen, das mit Ruhe und Gelassenheit erstmal hinzunehmen, sich das nochmal anzuschauen und vielleicht zu überlegen, dass das nicht mit Absicht irgendwas passiert ist, um den anderen zu ärgern. Aber klar, Helfer kommen immer wieder an so Situationen, wo sie das Gefühl haben, jetzt opfere ich so viel Zeit. Sie schätzen es aber vielleicht doch nicht so, wie ich das erwarte, dass jemand sich bereit erklärt, mit Flüchtlingen zum Arzt zu fahren und die aber um 9 Uhr immer noch nicht angezogen sind, obwohl der Bus um 8:50 abfährt, obwohl das nur verabredet war, dass sie jetzt gemeinsam dahin fahren. Ich glaube, durch solche Erfahrungen geht fast jeder Helfer erstmal, bis das wirklich funktioniert, dass das nach unseren Kriterien reibungslos läuft, das dauert ganz lange.
Ja, Stichwort nach unseren Kriterien. Man denkt ja auch als Helfer, das sind quasi ja die deutschen Standards, die man den Flüchtlingen irgendwie nahe bringen soll, damit sie sich hier zurechtfinden.
Genau.
Aber es ist natürlich eine schwierige Ausgangssituation für eine Verständigung, wenn eine Seite so die Norm festlegen will.
Genau, das ist das große Problem, ja. Dass wir immer meinen, unsere Standards sind das Normale, das Selbstverständliche, und die anderen haben sich jetzt gefälligst daran anzupassen und das auch zu lernen. Wenn man meint, unsere Standards sind die guten und die besseren, ist das ja auch erstmal nichts Verkehrtes. Aber trotzdem ist es falsch, immer den anderen gleich zu verstehen zu geben, eure Standards sind falsch und sind schlecht. Ich glaube, dass man da viel voneinander lernen kann, wenn man einfach versucht, dem anderen begreiflich zu machen, warum ich glaube, dass meine Art, mit der Welt umzugehen, positiv ist. Dann kann man das auch vielleicht besser aufnehmen. Also so ein ganz kleines Beispiel vielleicht. Ich war mit einem Afrikaner unterwegs, der seine Zigarettenpackung, nachdem da die letzte Zigarette raus war, einfach dann auf den Boden warf und sich nichts dabei dachte. Und ich zuckte innerlich zusammen, so wie wir es gewohnt sind. Ich kann das gar nicht. Ich bin damit groß geworden, wenn ich was in der Hand habe, ich lasse das nicht einfach fallen. Ich halte das so lange in der Hand, bis ich irgendwo einen Mülleimer finde, in den ich das reintun kann. Wir haben das verinnerlicht. Ja. Ne? Das widerstrebt uns völlig. Und genauso wenig verinnerlicht haben das natürlich Leute auch aus anderen Kulturen. Für die war das nie ein Thema. Und solange die das nie thematisiert gekriegt haben, machen die sich auch nicht bewusst, was sie da gerade machen in dem Moment, in dem sie es hinwerfen. Ich habe dann versucht, ihm vorsichtig darauf hinzuweisen, dass das hier in Deutschland eigentlich nicht so schön ist, wenn das jeder macht, weil wir wollen es doch eigentlich hier angenehm für alle haben. Dann kam im gleichen Moment aber im Kopf wieder hoch, ui, das höre ich immer von meinen Zuwandererschülern. Was sie mir erzählen, ist immer, die Deutschen, die kontrollieren immer so viel und die klingen dann immer so rechthaberisch auch, und dieses Besserwisserische kommt dann da auch immer als Vorwurf entgegen, und das hat schon damit zu tun. Das wird für so ein typisch deutscher Kulturstand wird genannt internalisierte Kontrolle. Das ist eben wir...
Klingt gar nicht angenehm.
Nein, es klingt gar nicht angenehm, aber das ist ein ganz typischer, den wir haben. Weil wir das genauso wenig wie ich irgendwas hinwerfen kann, kann ich es auch nicht sehen, dass jemand anders etwas hinwirft. Also gehen wir hin und weisen ihn zurecht und weisen ihn darauf hin, dass das hier nicht funktioniert. Ich glaube, das ist letztlich alles dann eine Frage, wie wir das machen. Weil natürlich wollen wir nicht, dass alle, ich auch nicht, dass alle ihren Dreck auf den Boden werfen. Das ist, glaube ich, nur wirklich eine Frage des, wie können wir denen das beibringen, das, was wir von Kind auf gelernt haben. Und so beibringen, dass es eben nicht immer so mit dem erhobenen Zeigefinger ist. So von wegen, jetzt hast du dich schon wieder falsch verhalten. Weil das höre ich eben von den Schülern auch oft, dass die sagen, ich traue mich hier schon fast gar nichts mehr. Ich traue mich nicht mehr zu reden. Ich traue mich gar nicht mit dem Auto zu fahren. Ich habe so Angst vor der Polizei. Ich habe so Angst, etwas falsch zu machen, dass ich die Regeln alle nicht kenne, die ja im Autoverkehr noch relativ plastisch sind. Viele andere Regeln in unserer Kultur, die können wir ja gar nicht an Schildern festmachen, die sind ja oft unbewusst. Mhm. Und das macht es eben für solche Leute wirklich sehr, sehr schwierig. Und viele haben da wirklich große Ängste auch, weil sie immer Angst davor haben, dass gleich ein Deutscher kommt und sagt, das darfst du hier nicht und das darfst du hier nicht und das darfst du hier nicht.
In einem scharfen Tonfall
oft
möglicherweise.
Leider eben auch in einem scharfen Tonfall, ja, genau.
Ja, das wird dem Umgang wahrscheinlich schon gut tun, wenn sich mehr Menschen einen angenehmeren Tonfall angewöhnen. Da müsste man sich öfter in die Lage der anderen versetzen können. Irene Martius hat sich deswegen eine kleine Übung zurechtgelegt, anhand derer wir alle gleich mal ausprobieren können, wie das ist, wenn man ständig darauf achten muss, nicht das Falsche zu machen. Nach der Musik können Sie es ausprobieren bei uns im Münchner Kirchenradio. Multikulturell für Anfänger. Wie geht Verständigung über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg? Wie können wir zum Beispiel mit Flüchtlingen kommunizieren? Unser Studiogast bei Einfachleben ist Irene Martius. Sie ist Sprachlehrerin und Trainerin für interkulturelle Kommunikation. Geduld und Verständnis aufbringen für Flüchtlinge, das ist ja auch deswegen schwer, weil wir selber kaum mal Situationen erleben, in denen wir so vollkommen fremd sind und trotzdem gezwungen, uns zurechtzufinden. Das ist ja mit der Rolle als Tourist auf Reisen gar nicht zu vergleichen. Unsere Expertin Irene Martius hat sich deswegen eine Übung überlegt, um uns das etwas plastisch zu machen. Wie das ist, wenn man den ganzen Tag darauf bedacht sein muss, sich passend zu verhalten, obwohl man instinktiv die Dinge ganz anders anpacken würde. Was haben Sie sich ausgedacht, Frau Martius?
Ja, ich habe viele Schüler aus Indien schon gehabt zum Beispiel. Da ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich, wenn ich Fragen stelle und eigentlich erwarte, dass sie mir jetzt mit Ja antworten, sie den Kopf schütteln. Bis ich dann irgendwann dachte, das passt aber jetzt überhaupt nicht, dieses Kopfschütteln. Bis ich dann später eben auch durch Nachlesen merkte, ach Herr, Kopfschütteln heißt doch in Indien was ganz anderes. Kopfschütteln heißt Ja und nicht Nein. Wie bei uns. Also da sind oft die Gesten ganz, ganz anders. Und diese Schüler, die haben es wahnsinnig schwer, dieses instinkthafte, diese Bewegung, diese Gestik nur umzuändern. Man merkt immer, wie sie dann jedes Mal zucken mit dem Kopf und versuchen, jetzt doch andersrum den Kopf zu schütteln, damit wir das auch wirklich verstehen. Und um sich sowas selber mal bewusst zu machen, wie schwer das ist, könnten jetzt die Hörer einfach mal probieren, einfach die Hände zu falten. Jeder faltet mal die Hände und schaut, wo liegt der Daumen.
Ach, das liegt auch mal.
Genau, liegt der rechte Daumen oben oder der linke Daumen? Bei mir liegt jetzt der rechte Daumen oben. Das mache ich immer, wenn ich meine Hände falte. Es ist automatisch immer der rechte Daumen oben. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie kommen in eine Kultur, in der gesagt wird, ja, bei uns ist das aber nicht zu verstehen, das ist unhöflich, der rechte Daumen oben. Bei uns darf nur der linke Daumen oben sein. Das heißt, dass ich jetzt jedes Mal, wenn Sie die Hände falten wollen, müssen Sie vorher den Kopf einschalten und die Hand andersrum falten, damit der linke Daumen oben steht. Und dann wieder gucken, ob man es richtig gemacht hat. Also das sind solche kleinen Bewegungen, die man instinkthaft macht, man es immer gleich. Wenn man jetzt gezwungen ist, plötzlich das andersrum zu machen, kostet es einen wahnsinnig viel Kraft. Und das jedes Mal. Und das ist nur ein so ein kleines Beispiel. Für viele, die aus ganz anderen Kulturen kommen, geht es den ganzen Tag permanent so. Jeder Schritt, den sie tun, müssen sie sich überlegen, passt das jetzt oder passt es nicht? Und es ist ein wahnsinniger Kraftakt, wo man sich dann vorstellen kann, wie schwierig das ist, wirklich irgendwann mal in einer anderen Kultur richtig anzukommen.
Aber es gibt ja dennoch Leute, die es schaffen und die sich auch wohlfühlen. Wie lange dauert so ein Prozess, sich da einzustellen auf eine andere Kultur?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Das sind die Menschen ja auch ganz unterschiedlich konstruiert sozusagen. Also wenn ich dran denke, dass ich aus Norddeutschland komme und bis heute merke, dass wenn ich nach Hause komme, in mein Ruhrgebiet, dass ich dann jedes Mal innerlich ein bisschen aufatme, weil ich mich plötzlich freier fühle und mich laufen lassen kann. Ich kann Ausdrücke benutzen, die ich hier in Bayern immer zurückhalten muss, weil sie keiner verstehen würde oder weil sie zu ironisch wären. Dann denke ich mir, das bleibt immer und das wird natürlich für Leute aus anderen Kulturen noch viel stärker immer bleiben.
Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Erfahrung, die wir alle gut nachvollziehen können.
Ich denke auch, ja.
Das ist eine Erfahrung, die wir alle gut nachvollziehen können. Sich in eine neue Kultur einfügen, gar nicht so einfach. Gleich frage ich Irene Martius nach ihrer persönlichen Bilanz ihres Engagements in Sachen Sprachunterricht und kulturelle Eingewöhnung für Flüchtlinge. Über Verständigung, über Kulturgrenzen hinweg sprechen wir bei Einfach Leben. Da gibt's eine Menge, über das man nachdenken kann, eine Menge, was man üben kann auch. Was würden Sie sich wünschen, damit das besser, reibungsloser und entspannter auch funktionieren kann zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen?
Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, weil sich immer mehr Menschen doch ganz bewusst mit anderen Kulturen auseinandersetzen. Und das ist eigentlich so der erste Schritt. Ich muss auf andere Menschen zugehen, damit ich sie überhaupt kennenlernen kann. Und nur wenn ich mit denen arbeite, und das merkt man jetzt an dieser großen Hilfsbereitschaft unter so vielen Helfern, so vielen Ehrenamtlichen, die in der Flüchtlingshilfe gerade auch aktiv sind, dass da eine unheimlich große Bereitschaft ist, auf Fremde zuzugehen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und nur so kann ich ja dann auch Hemmungen und Ängste abbauen. Wenn ich dran denke, wie bei uns die ersten Diskussionen im Putzbrunnen losgingen, ob überhaupt Flüchtlinge aufgenommen werden dürfen, können, sollten, da hörte man dann ganz klar, nein, das geht überhaupt nicht. Was sollen die armen alten Frauen? Da wurde es dann auf die geschoben. Dabei galt es, glaube ich, eher für die, die das selber ausgesprochen haben. Die trauen sich doch dann gar nicht mehr über die Straße, wenn da lauter Fremde sind. Und viele derjenigen, die wirklich am Anfang Zweifel hatten, ob das gut geht im Putzbrunnen, Die haben gewagt, in Kontakt mit den Leuten zu treten und sind sehr, sehr überrascht über die Herzlichkeit und über die Offenheit, über das liebevolle Miteinander, was sie sofort auch zurückbekommen von den Flüchtlingen, dass sie davon im Bann geschlagen werden und wirklich also alle Ängste sofort abbauen.
Also ein Brückenschlag über die Kulturen hinweg, der vielleicht nicht immer auf Anhieb funktioniert, aber auf alle Fälle gute Erfahrungen bringt.
Man wird ganz schnell von denen ja dann auch eingeladen zum Kaffee und zum Essen. Und da denkt man immer, die haben so wenig Geld. Und trotzdem, sie teilen immer sofort das bisschen, was sie haben. Es ist so herzlich und so liebevoll, dass jeder, der da in dieser Arbeit drinsteckt, das auch sehr, sehr genießt. Zwar, es ist auch anstrengend und man kommt immer wieder an seine Grenzen, auch wenn es zu viel wird. Und oder wenn man das Gefühl hat, ich verstehe gerade nicht, was hier abgeht. Aber die Dankbarkeit der Flüchtlinge entschädigt einen sehr dafür.
Also letztlich spürt man, warum man es macht.
Man spürt es sofort, ja.
Ganz herzlichen Dank, Frau Martius, dass Sie hier bei uns waren bei Einfach Leben. Dankeschön.
Bitte gerne, freut mich.
In der nächsten Woche geht es bei Einfach Leben um ein Thema, bei dem viele Katholiken quasi Analphabeten sind und auch ihre katholische Welt nicht so richtig verstehen, um das Pfingstfest nämlich. Studiogast ist dann Pater Friedrich und er hat bestimmt einige Ideen, was uns das Pfingstfest bringen kann. Bis dahin verabschiedet sich Gabi Hafner. Eine gute Zeit.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben.